Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Kiedig und mit meinem heutigen Gast schaue ich mir an, wie denn eigentlich so ein Heiligenkult funktionieren kann oder funktioniert hat. Und an dieser Stelle darf ich an meiner Seite begrüßen Frau Dr. Katharina Kiedig. Hallo Katharina, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
Die Katharina stelle ich euch natürlich gerne auch noch mal kurz vor. Sie hat in Gießen und in Tübingen Kunstgeschichte und Germanistik studiert und ist aktuell an der Universität Genf in der Schweiz als Postdoc und Dozentin beschäftigt. Der ein oder andere von euch wird Katharina auch schon kennen, denn sie betreibt zusammen mit mir den Geschichtspodcast Epochentrotter, einen Podcast über Geschichte und Geschichtsbilder, auf den ich ja auch an der ein oder anderen Stelle am Ende unserer Mönchsgeflüsterfolgen schon hingewiesen habe. Also falls ihr da Lust habt auf weiteren Geschichtscontent, weitere Folgen zu diesem Thema, dann schaut auch da gerne mal vorbei. Zusammen mit ihrem Doktorvater René Wetzel hat sie im Rahmen unserer Tagung zur großen Landesausstellung sich genauer mit dem Mainrad und seinem Heiligenkult auseinandergesetzt. Und da könnt ihr dann schon ahnen, dass wir auch in dieser Folge vor allen Dingen auf den Mainrad zu sprechen kommen wollen. Daneben gibt es noch ein, zwei andere, etwas ungewöhnliche Heilige auf der Reichenau oder vielleicht nicht ganz so Heilige. Und die wollen wir auch in dieser Podcast-Folge ein wenig in den Fokus rücken, denn Markus, St. Peter und Paul, aber auch den Heiligen Georg, das sind die Heiligen, die kennt man heute noch von der Reichenau, die sind sehr präsent, aber daneben gibt es auch noch viele weitere spannende Geschichten, die wir heute besprechen wollen. Aber vielleicht erstmal ganz grundlegend, was ist denn eigentlich ein Heiliger?
Das ist tatsächlich eine gute Frage für den Anfang, würde ich sagen, um uns ein bisschen ins Thema einzugrooven. Das sind, um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, Menschen, die sich durch besonders starken und stabilen Glauben auszeichnen bzw. ausgezeichnet haben. Wenn man es ein bisschen ausführlicher fassen möchte, dann kann man sagen, es sind eben besonders gottesfürchtig und damit besonders christlich lebende Menschen, die ein sehr, sehr vorbildliches Leben führen und damit also auch für andere nachahmenswert sind, die haben in der Regel ein sogenanntes Martyrium hinter sich gebracht, bei dem sie dann auch verstorben sind. Also das heißt, sie haben für den Glauben Schmerzen, meist Folter ertragen. Das gilt gerade für die Heiligen, die schon sehr, sehr weit in der Geschichte zurückreichen, sozusagen bis in die Anfangszeit des Christentums, vor allen Dingen so im 3. Jahrhundert, als die Christenverfolgung im vollen Gange war und eben noch keine Staatsreligion war. Das sind aber auch Menschen, die Wundertaten im Leben oder nach ihrem Tod vollbracht haben. Das reicht von dem Austritt von besonderem Duft in Verbindung mit ihrem Tod bis hin zu Heilung von Kranken. Und Heilige sind auch heute natürlich noch ein Thema. In der katholischen Kirche gelten sie noch immer als Mittler zwischen Menschen und Gott. Das ist im Protestantismus ein bisschen anders. Durch Luther ist da Christus der Fürsprecher der Menschen bei Gott. Das sind im Katholizismus eben immer noch die Heiligen und die sind insofern also auch Schutzpatrone. Aber darauf werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen.
Genau, ganz spannend, was die Heiligen im Christentum anbelangt ist, dass wir heutzutage vor allen Dingen dieses typische Heiligsprechungsverfahren aus dem Vatikan und aus Rom kennen. Also der Papst, die Kurie, höchst selbst müssen jemanden meistens inzwischen zunächst erstmal selig sprechen und dann in einer zweiten Stufe erst heilig sprechen. Und dieses sogenannte Kanonisierungsverfahren, das kommt aber eigentlich erst relativ spät so richtig auf. Also vor allen Dingen, da wir uns ja hier im Podcast und auch in der Landesausstellung mit der Reichenau beschäftigen, ist dieses Kanonisierungsverfahren für weite Teile der Reichenauer Blütephase eigentlich gar nicht relevant, weil, ganz blöd gesagt, der Papst oder als Bischof in Rom noch gar nicht so die Zentralmacht im Christentum hat, um das wirklich durchzusetzen. Also man spricht da häufig auch von dann Diözesanheiligen, also Heiligen, die irgendwie von den lokalen Bischöfen als solche anerkannt wurden. Man kann aber ganz pauschal auch sagen, dass in dieser Zeit, also wir sprechen jetzt vom Frühmittelalter, viele Heilige ja quasi einfach durch lokale Kulte, die teilweise sehr organisch auch entstehen, einen Heiligenstatus erfahren, ohne je in Rom anerkannt worden zu sein. Also das ist sehr, sehr viel lokaler und regionaler, als das dann später, so ab dem Jahr 1000 ungefähr, der Fall ist. Und das führt vor allen Dingen auch in den Klöstern dazu, dass da häufig Heiligenkulte entstehen, häufig Heiligenkulte am Grab des Gründers. Da ist zum Beispiel St. Gallen eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wo wir auch am Grab des Gründers Gallus eine spätere Klostergründung oder eine Neubegründung des Klosters haben. Und für die Reichenau ist das insofern dann ein bisschen problematisch, dass ihr Gründer, der heilige Pirmin, ja nicht auf der Reichenau geblieben ist, sondern wir haben an anderer Stelle auch schon gehört, der war sehr umtriebig, wenn man das so nennen möchte, und hat danach mindestens noch zwei weitere Kloster gegründet, verstarb entsprechend dann um das Jahr 753 im Kloster Hornbach in der heutigen Pfalz. Und dort in Hornbach hat sich dann auch so 40 bis 50, 60 Jahre später tatsächlich auch so langsam ein Heiligenkult am Grab dieses Klostergründers herausgebildet. Und das zeigt uns auch ganz schön, wie wichtig die Anwesenheit der Gebeine des jeweiligen Heiligen vor Ort sind, weil auf der Reichenau dann zum Beispiel hier gar nicht so der große Pirminskult dann aufgekommen ist, sondern der hat sich halt in Hornbach dann etabliert und entwickelt. Und Gebeine, da kommen wir dann auch automatisch schon zu den Reliquien. Was hat es damit auf sich?
Bei Reliquien handelt es sich letztendlich dann um Überreste, entweder direkt oder indirekt von einer heiligen Figur. Das heißt, also es gibt verschiedene Abstufungen, könnte man sagen. Also es gibt sogenannte Primärreliquien, das sind dann wirklich Überreste von den Heiligen, wie zum Beispiel Blutstropfen, ihre Gebeine oder auch die Asche. Und dann gibt es aber auch sogenannte Berührungsreliquien. Und das ist, wie der Name schon sagt, dann etwas weiter zu fassen, also alles, was die Heiligen berührt haben im Leben oder vielleicht sogar auch noch im Tod. Das sind also zum Beispiel ganz normale Gebrauchsgegenstände, das sind aber auch die Marterwerkzeuge, also Werkzeuge, mit denen die Folter zum Beispiel stattgefunden hat, aber auch etwas weniger grausam, einfach die Kleidung, und das können kleinste Partikelchen sein, die dann noch übrig sind. Und besonders wichtig sind diese Reliquien deswegen, weil man quasi pars pro toto noch Zugang zum Heiligen hat über dessen Tod hinaus. Also jedes Teil, das in Verbindung mit dieser heiligen Person gebracht werden kann, steht stellvertretend für diesen Menschen und vor allen Dingen für auch die Wirkmacht dieses Menschen. Das heißt, in diesen Überresten ist die gottgegebene Macht, die Wirkkraft des Heiligen immer noch enthalten, und dadurch gibt es auch nach wie vor mit den Reliquien dann verbunden Berichte von Wundertaten, von Wunderheilungen vor allen Dingen, die durch Berührung von diesen Überresten stattfinden. Also dass zum Beispiel Kranke pilgern zu den Gräbern von Heiligen, das ist ganz üblich, oder eben auch an Orte, wo besonders wertvolle Heiligenreliquien aufbewahrt werden. Muss aber auch keine Krankenheilung stattfinden, sondern es genügt im Grunde auch das Betrachten dieser Reliquien. Das ist dann zum Beispiel bei sogenannten Reliquienprozessionen der Fall, wo die einmal auf einem bestimmt festgelegten Weg an einem bestimmten Zeitpunkt im Kirchenjahr durch die Stadt getragen werden, sodass die Gläubigen Zugang erhalten und eben bei dieser Prozession auch etwas vom Heil abbekommen und insofern etwas für ihr Seelenheil tun können, abgesehen von Beten natürlich. Und damit habe ich auch schon so ein bisschen verraten, wie diese Reliquien denn aufbewahrt werden. Ganz prominent ist sicherlich der Reliquienschrein und Reliquienschreine sind es dann auch, die bei solchen Prozessionen gerne durch die Stadt getragen werden. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist so der Dreikönigsschrein aus Köln. In der Art gibt es aber auch einen zum Beispiel von der heiligen Elisabeth von Thüringen und natürlich auch von vielen, vielen anderen, wo dann zum Teil auch mehr als ein Knochenteil aufbewahrt wird oder eben von mehreren heiligen Knochen aufbewahrt werden. Die sind überaus reich und kostbar gestaltet mit wertvollen Goldarbeiten, Emailleinlegearbeiten, verziert mit Edelsteinen. Also die müsst ihr euch wirklich sehr, sehr üppig vorstellen und die sind auch zum Teil relativ groß. Das heißt, also die waren auch wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, wie so kleine Wohnhäuser für die Überreste der Heiligen. Und abgesehen davon gibt es dann auch natürlich etwas kleinere Verpackungen, die aber nicht weniger verziert sind und nicht weniger kostbar. Also es gibt sehr sprechende Reliquiare, die dann in Form von Hand, Fuß oder Kopf gestaltet sind, wo entsprechend dann auch ein Körperteil, zum Beispiel ein Fußknochen oder eben der Unterkiefer oder Speiche oder Elle zu sehen sind oder eben nicht zu sehen sind, denn da kann man in der Regel nicht reinschauen. Dafür ist aber der Aufbewahrungsort so gestaltet, dass man weiß, was drin ist. Reinschauen kann man in sogenannte Ostensorien. Da ist in der Regel nur ein ganz winziger Teil drin. Meistens sind es auch Berührungsreliquien, also eher kleine Teile der Kleidung oder sogar auch nur ein Zettel, auf dem der Name eines Heiligen steht, wo man dann allerdings eben diesen kleinen Partikel auch tatsächlich sehen kann. Das ist also zwischen zwei Glasscheiben, die dann strahlenförmig nach außen mit Gold gestaltet sind, die dann auch gerne an bestimmten Tagen in der Kirche präsentiert werden. Es gibt natürlich auch Reliquiare in Kreuzform, die dann auch zum Beispiel Kreuzesreliquien enthalten und dergleichen noch viel, viel mehr. Also der Kreativität ist quasi keine Grenze gesetzt. Hauptsache, man sieht, dass es etwas Wertvolles ist und dass es eben ein Teil einer heiligen und damit bedeutenden, für den christlichen Glauben bedeutenden Person ist.
Wenn ihr euch einen gewissen Eindruck von der doch sehr reichhaltigen Vielfalt solcher Reliquiare machen wollt, dann bietet es sich sicherlich an, auf der Klosterinsel Reichenau die neu eingerichtete Münsterschatzkammer zu besuchen, die dann auch ab 20. April 2024 wieder zu besichtigen ist, nachdem sie, wie gesagt, umgebaut wurde. Da gibt es auch sehr prachtvoll gestaltete Schreine zum Beispiel, die dann auch im Rahmen von Prozessionen über die Insel getragen werden. Also vieles von dem, was Katharina da gerade ausgeführt hat, könnt ihr da zum einen nochmal auf einem sehr verdichteten Raum sehen, aber auch live in Aktion. Denn die Klosterinsel hat drei Inselfeiertage, das Markusfest, das Heiligblutfest und Maria Himmelfahrt, wo eben entsprechende Kirchenfeste stattfinden und auch Prozessionen über die Insel abgehalten werden. Bei diesen Namen, die ich da gerade schon angeführt habe, werdet ihr feststellen, dass Pirmin da zum Beispiel nicht auftaucht. Also da spiegelt sich dann so ein bisschen wieder, dass der Klostergründer nicht so wirklich vor Ort präsent war. Gleichzeitig war es aber im Frühmittelalter und ich würde fast sagen, eigentlich auch über das Frühmittelalter und eigentlich sogar über das Mittelalter hinaus für ein Kloster wichtig, Reliquien und Heilige vor Ort zu haben. Damit kam eine gewisse Legitimierung des Klosters mit Sicherheit auch. Und man hat natürlich auch Pilger angelockt, die dann wiederum auch ja Geld in die Kassen gespült haben. Es ist vermutlich weit mehr als das. Heute aus unserer säkularen Sicht neigen wir dazu, das wirklich nur auf diesen ökonomischen Faktor herunterzubrechen. Aber bei der Bedeutung, die der Glaube und das Christentum im Mittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit für die Bevölkerung hatte, sollte man das nicht zu kurz fassen und auch durchaus sehen, dass ein Interesse sicherlich dafür da war, Heilige auch eben Pilgern und beziehungsweise der allgemeinen Bevölkerung zugänglich zu machen. Denn Klöster hatten ja mehr oder weniger wirklich diesen Gottesdienst als Hauptaufgabe und wurden von der Gesellschaft mitgetragen, um die Verbindung zu Gott darzustellen. Also war auch dieser Heiligenkult sicherlich einer dieser Dienste, die da erwartet wurden. Und insofern stellt sich ein bisschen die Frage, ja, wer ist denn nun ein Heiliger, den die Reichenau hätte verehren können? Piemin kommt nicht so ganz in Frage. Es gibt dann noch den Grafen Gerold den Jüngeren, das ist der Bannerträger von Karl dem Großen gewesen, der auch unter anderem gegen die Awaren, ein Reitervolk in Osteuropa, gezogen ist, ein heidnisches Reitervolk, und im Kampf gegen die 799 gefallen wurde. Also da könnte man fast schon interpretieren, er ist gegen die Ungläubigen gefallen und hat das Martyrium erlitten, weil er eben für seinen Glauben gewissermaßen gestorben ist, wenn man das so interpretieren möchte. Und dieser Gerold war auch einer der wohltätigsten Stifter der Reichenau. Also er hat diesem Kloster zahlreiche Stiftungen übermacht und in diesem Zuge oder aus Dank für diese Stiftungen und vielleicht auch, weil er diesen aus christlicher Sicht heldenhaften Tod gestorben ist, wurde er direkt am Hauptaltar der Klosterkirche in Reichenau-Mittelzell bestattet. Eine für die Zeit, wie gesagt, wir sind so um das Jahr 800, sehr, sehr außergewöhnliche Ehre, die hier und da in der Forschung die Vermutung hat mitschwingen lassen, dass man womöglich, nachdem, wie gesagt, der eigene Klostergründer nicht vor Ort war, zwischenzeitlich vielleicht die Idee im Klosterkonvent hatte, aus diesem Gerold eine Art eigenen Klosterheiligen zu machen, ihm Verehrung und damit einem Kult zukommen zu lassen. Das hat nicht so ganz funktioniert oder wurde zumindest nicht groß weiter verfolgt. Aber wir haben in der Zeit um 800 beziehungsweise dann im 9. Jahrhundert auch noch eine andere Gestalt, die ja hier im Kloster Reichenau auftritt gewissermaßen und letztendlich auch ein Heiliger wird. Das ist nämlich der heilige Meinrad, den hatte ich am Anfang ja schon anmoderiert. Katharina, was ist das für ein Typ? Wo kommt der her?
Das ist ein Typ, der es auch nicht wirklich geschafft hat, auf der Reichenau Fuß zu fassen, zumindest nicht als Heiliger. Das passiert erst ein bisschen später. Aber wir haben hier einen Reichenauer Mönch vor uns, der um 800 geboren sein soll und so bis 861 oder 63 gelebt hat. Das ist ja immer so die Sache mit den Sterbedaten, und Geburtsdaten werden sowieso nicht aufgeschrieben bei den Sterbedaten. Kommt immer ein bisschen drauf an, wer gerade gezählt hat. Auf jeden Fall so Anfang der 860er ist er auf jeden Fall gestorben. Und hier haben wir auch einen recht besonderen Heiligen vor uns, der eigentlich kein Märtyrer ist, dem aber später dann ein Märtyrerkult zugeschrieben wird. Also eigentlich haben wir hier den typischen Eremiten vor uns, und Eremiten gehören eben auch zur Gruppe der Heiligen. Das sind Menschen, die als Einsiedler leben, die sehr, sehr asketisch leben, weltabgewandt und sich eben vor weltlichen Verlockungen versuchen zu verschließen, also eigentlich auch keinen Kontakt mit anderen Menschen suchen. Und dafür ist Meinrad sozusagen der Prototyp schlechthin, denn Eremitentum ist was, was eigentlich dann erst im 10. Jahrhundert so richtig um sich greift. Da ist quasi dann so ein richtiger Hype zu beobachten. Es gibt aber interessanterweise auf der Reichenau schon einige, die vor Meinrad als Eremiten leben und damit für Meinrad ja als Vorbilder fungieren. Letztendlich ist Eremitentum deswegen so interessant, weil es als radikale Christusnachfolge gilt. Also man imitiert das Leiden von Christus in der Welt und versucht sich eben vor den Versuchungen zu verschließen. Das hat natürlich auch aus heutiger Sicht zumindest ein bisschen was Negatives, weil man dadurch eben auch keinen Dienst für die Gesellschaft leistet, wie du ja schon gesagt hast, was eigentlich auch Aufgabe der Klöster ist. Auf der Reichenau ist er, wie gesagt, damit nicht allein Es gibt schon den Abt Heito, der als Asket lebt, und zwar dort, wo dann später St. Georg entsteht auf der Reichenau. Dann gibt es auch noch den Vorsteher der Klosterschule namens Wetti, der ja auch eher eremitisch gelebt hat. Und Radolf Zell gegenüber von der Reichenau ist zum Beispiel auch so entstanden, dass ein Mönch von der Reichenau dorthin geschickt wurde als Eremit und daraus sich der Ort gegründet hat. Alles so im 8., 9. Jahrhundert, also in etwa ein paar Jahre vor Meinrad, der dann schon ganz, ganz früh in seiner Kindheit eben auf die Reichenau kommt und sich auch schon in jungen Jahren durch sein asketisches Leben auszeichnet. An sich ist damit der Weg von Meinrad auf die Reichenau noch relativ normal. Also wahrscheinlich ist sogar ein Verwandtschaftsverhältnis zu seinem Lehrer und dem späteren Abt Erlebald schuld daran, dass er von seinem Vater schon mit 5 Jahren auf die Reichenau ins Kloster gegeben wird, wo er dann unter Abt Heito eben aufgenommen wird. Und was dann schon ein wenig merkwürdiger daherkommt, ist, dass Meinrad, obwohl es ein Reichs- und Königskloster ist, was ja sehr prestigeträchtig ist, nicht zum reich begüterten Adel gehört, also wohl eher aus bescheidenen Verhältnissen stammt. Er wird dann als Weltgeistlicher ausgebildet, ist also durchaus bereit, um berufen zu werden auf eine angesehene Bistumsstelle oder auch in die Reichsverwaltung. Aber er wird dann abbeordert als Diakon, allerdings erst im Alter von 25 Jahren, also relativ lange, nachdem er ins Kloster gekommen ist, und legt dann schließlich sogar die Profess ab. Also er entscheidet sich für ein geistliches Leben, kein weltgeistliches Leben also, und wird dann zum Schulvorsteher für 12 Mönche, zumindest nach seiner Vita, am Zürichsee in einer kleinen Zella, die zur Reichenau gehört haben soll. Und wenn man sich diese Zella am Zürichsee etwas genauer anschaut, dann könnte es sogar sein, dass Meinrad dort zum persönlichen Kaplan der Kaisermutter Heilwiga geworden ist. Das ist die Mutter von Judith, die mit Ludwig dem Frommen vermählt war, also dem Nachfolger von Karl dem Großen. Die soll tatsächlich den Schleier genommen haben, also ins Kloster eingetreten sein. Und ja, wie kommt man da drauf? Also es ist tatsächlich für diesen Ort eine Heilwiga nachweisbar, die Meinrad auch noch geholfen haben soll, dann seine Eremitei zu errichten. Also es wäre eine Schau, wenn man das wirklich nachweisen könnte, dass das eben die Kaiserinmutter gewesen ist. Auf jeden Fall gab es dort zu dieser Zeit offenbar eine Frau namens Heilwiga. Und die Vita von Meinrad erzählt dann, dass diese erste Klause ihm wohl zu stark frequentiert wurde. Da kamen zu viele Menschen einfach vorbei und haben sich bei ihm Rat geholt, was ihn dann wohl dazu bewegt hat, nach 7 Jahren noch weiter in die Einöde zu entfliehen, in den Finsterwald, wo er dann 26 Jahre ziemlich ruhig gelebt hat, bis schließlich 2 Räuber den Weg zu ihm gefunden haben, die er sogar noch sehr freundlich bewirtet hat, die ihn dann aber, ja, letztendlich aus Besitzgier, könnte man sagen, mit Keulen erschlagen haben sollen, zum Missfallen von den 2 Raben, die Meinrad aufgezogen hat, die dann nämlich den Räubern nachgeflogen sind, um sie im Ort zu verraten, wo dann also die Bevölkerung den Mord an Meinrad mit diesen 2 Verbrechern in Verbindung gebracht hat und die eben dann ihrem gerechten Urteil zugeführt hat. Und nach dem Tod sind dann auch die Gebeine von Meinrad tatsächlich auf die Reichenau wieder überführt worden aus seiner Zelle im Finsterwald. Und damit hätte er dort eigentlich einen guten Start gehabt, um Heiliger zu werden.
Hätte er das gehabt? Ist die Frage. Also, du hattest schon so ein bisschen angedeutet, dass dieses Erschlagenwerden durch die Räuber im Nachgang als Martyrium gedeutet wird, also als ein Sterben für den Glauben. Aber zumindest in dieser ersten Phase können wir ja noch nicht fassen, dass er eine Form von Verehrung erfahren hat, oder?
Ja, genau. Und das ist sozusagen das Problem, in Anführungszeichen, warum er vielleicht kein Heiliger von Anfang an für die Reichenau geworden ist und auch insgesamt nie so richtig bedeutend für die Reichenau in seinem Nachleben geworden ist. Das Spannende ist nämlich, dass er viel mehr mit dem Kloster Einsiedeln in Verbindung gebracht wird, was damit zu tun hat, dass eben diese Zelle im Finsterwald das heutige Einsiedeln ist und an der Stelle von seiner Eremitei eben dann dieses Kloster einige Jahre später errichtet wird. Und kein Kirchengebäude ohne Heiligen, könnte man sagen. Da komme ich wieder auf die Schutzpatrone zurück, denn Kirchengebäude werden in der Regel eben einer heiligen Person geweiht. Und genau das passiert letztendlich mit diesem Kloster Einsiedeln, aber auch nicht von Anfang an. Denn ich habe ja gesagt, Meinrad stirbt schon in den 860er Jahren. Tatsächlich wird der Meinrad-Kult aber erst um 908 aufgenommen. Und zwar dann, als es zu einer Wiederbelebung von seiner Klause im Finsterwald kommt durch Benno. Das war der Straßburger Domherr, der sich zurückziehen wollte und hier mit Gleichgesinnten, also die Einöde, wieder aufgesucht hat. Dazwischen ist nicht so richtig viel passiert. Also da wurde Meinrad auf der Reichenau beigesetzt. Man weiß nicht so ganz, wo, ob das eine Kapelle war, die da errichtet wurde. Da gibt es nur Spekulationen leider dazu. Auf jeden Fall löst dieser Benno jetzt aus, dass Meinrad auf einmal wieder Bedeutung zukommt. Und Meinrad wird jetzt zum Ursprungsmythos und Ankerpunkt für eben das Kloster Einsiedeln, aber letztendlich auch noch nicht wirklich richtig im Jahr 908, sondern nochmal über 100 Jahre später. Also eigentlich geht es so richtig los mit der Meinradsverehrung erst im Jahr 1029, als nämlich das errichtete Kloster Einsiedeln das erste Mal abbrennt und damit also auch die Überreste von dieser Meinratsklause nicht mehr als Legitimierung für diesen Ort des Klosters herangezogen werden können. Man braucht jetzt also eine neue Rechtfertigungsstrategie und dafür fragt man jetzt auf der Reichenau die Gebeine von Meinrad an und holt sich die dann und hat somit dann also Überreste des Gründervaters zur Verfügung und wieder eine Legitimation, um dort dieses Kloster neu zu errichten.
Ich möchte nichtsdestotrotz noch einen kurzen Schritt zurück machen, weil wir, aber korrigier mich da gerne, falls ich es falsch in Erinnerung habe, wir ja trotzdem bei dieser Wiederbegründung oder im Rahmen dieser Wiederbegründung der Meinratsklause im frühen 10. Jahrhundert, also so um 908, in dem Rahmen entsteht ja doch, glaube ich, auch die Meinratsvita, oder?
Da hast du völlig recht. Also 911 gibt es dann auch in den Annalen tatsächlich das erste Mal die Erwähnung von Meinrad als Heiligen. Also da haben wir das erste Mal auch schriftlich in einer historischen Quelle. Bei einer Vita muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Die ist natürlich auch damals schon immer ein Stück weit fiktiv, auch wenn diese erste Vita von Meinrad noch einigermaßen versucht, nüchtern zu erzählen. Das ändert sich dann später, als auch ja Heilige eine andere Art von Verehrung erfahren. Also so im 14. Jahrhundert ist erst so richtig der Höhepunkt dieser heiligen Kulte und da werden auch heiligen Legenden dann viel, viel narrativer erzählt und da werden dann auch viel mehr diese Wundertaten betont.
Aber da sieht man schon, das war mir noch ganz wichtig, für diese Heiligenverehrung herauszustellen, dass diese heiligen Biografien, heiligen Viten ein essentieller Bestandteil sind, um das Ganze ja in eine gewisse Form zu bringen, auch zu festigen, dass man das Leben des Heiligen irgendwie mal festhält. Gleichzeitig, das hast du schon vollkommen zu Recht gesagt, ist das natürlich immer einer gewissen Fiktion unterworfen und bedient sich gleichzeitig einem doch auch sehr vorgefertigten Katalog von Topoi, damit sichergestellt wird in dieser heiligen Vita, dass alle Voraussetzungen quasi erfüllt sind, die beschriebene Person auch als heilig anzusprechen und diese ja Wunderberichte sind dann noch eine spätere Entwicklung. Das hattest du ja auch schon erwähnt. Diese Meinrads-Vita ist, ja, man fasst das so allgemein als alemannischer Raum entstanden. Da sie aber einiges auch noch an Informationen zu Pirmins Leben, also zum Gründer der Reichenau, enthält, ja, kann man fast davon ausgehen, womöglich, dass die auf der Reichenau entstanden ist. Und das ist insofern auch ganz treffend, weil die Reichenau hier im Frühmittelalter wirklich so eine Art Kompetenzzentrum für Heiligenviten war. Also es ist bei weitem nicht nur die Meinrads-Vita, die hier womöglich entstanden ist, sondern man hat unter anderem auch das Kloster St. Gallen mit Viten zu deren Klostergründern Ottmar und Gallus ausgestattet. Man hat eine Vita zur heiligen Verena von Zurzach geschrieben, etc. etc. Also auch da wieder tritt die Reichenau so als ein kultureller und in diesem Fall ja literarischer Hotspot der Region auf. Nun waren wir aber eigentlich schon im 11. Jahrhundert angekommen, wo das Kloster Einsiedeln neu begründet wird oder zumindest nach einem Brand wieder aufgebaut wird und man nun jetzt die Gebeine des heiligen Meinrads wirklich auch vor Ort haben möchte. Wie geht es mit dem heiligen Kult Meinrads dann weiter?
Ja, der bleibt eigentlich auf Einsiedeln fokussiert, also nicht beschränkt. Er ist durchaus ein überregional bekannter Heiliger, allerdings überregional im Sinne von unterhalb und überhalb des Bodensees, würde ich sagen. Also da verbreiten sich dann auch seine Überreste. Wir hatten es ja von den Reliquien gehabt. Also die Beliebtheit von Meinrad nimmt ab dem 12. Jahrhundert immer weiter zu. Und das steht auch in Verbindung mit der Wallfahrt dann nach Einsiedeln. Aber seine Gebeine sind bis ins 14. Jahrhundert hinein mindestens an 11 Orten um den Bodensee verteilt. Was das genau für Teile sind, das ist fraglich. Also das können kleinste Partikeln sein von Berührungsreliquien, das können aber auch Primärreliquien sein, also vor allen Dingen Knochen in seinem Fall. Das lässt sich schwer sagen und es ist auch so ein bisschen merkwürdig, wie diese Gebeine sich verbreitet haben. Also man fragt sich natürlich auch, warum hat die Reichenau die so anstandslos an Einsiedeln überstellt? Haben sie alles dorthin gegeben oder eben nicht? Haben sie dann noch selber weiter verteilt? Also Reliquien zu verteilen ist tatsächlich ja auch so ein Ding in der Zeit. Damit geht ein gewisses Prestige für die Quelle, also für das Kloster, wo eben der Hauptanteil verwahrt wird, einher. Aber natürlich tut man damit auch anderen Städten einen Gefallen, wo man diese Reliquien dann eben hingibt und die sich damit ja dann auch mit dem Namen des Heiligen schmücken können. Was jetzt aber den eigentlichen Meinrads-Kult angeht, finde ich noch ganz interessant, dass zwar eben schon im Jahr 1039 dann die Überreste von Meinrad nach Einsiedeln kommen, er aber erst im 13. Jahrhundert einen eigenen Altar in der Stiftskirche Einsiedeln bekommt. Das mag ein bisschen damit zusammenhängen, dass Einsiedeln eine relativ bewegte Geschichte hat als Kloster. Es ist also mehr als einmal abgebrannt. Es lag auch immer wieder im Streit mit umliegenden Territorien. Es hatte Streitigkeiten, wie auch die Reichenau mit den Vögten und ähnliches. Und man hat immer wieder, wenn so eine Phase war, die problematisch war, sei es jetzt politisch oder vielleicht auch mal finanziell, auf Meinrad zurückgegriffen und auf den Meinradskult. Und man hat dann schließlich im 14. Jahrhundert einen sehr geschickten Schachzug gemacht, indem man nämlich die Meinradslegende, die zum damaligen Zeitpunkt schon sehr, sehr verbreitet war und im Volksglauben total verankert war, mit dem Marienkult zusammengebunden hat. Und das hat man gemacht, indem man die Legende von Meinrad mit dem sogenannten Engelweihwunder verbunden hat, also mit der Engelweihe der Marienkapelle in Einsiedeln. Also erstmal hat man das, was so im Volksglauben über Meinrad verbreitet war, in eine sehr erzählerische Heiligenlegendenform bringen lassen. Und hat das eben jetzt nicht mehr alleine verbreitet, sondern eben mit dem Bericht von der Weihe dieser Marienkapelle durch Engel bzw. durch Christus höchst selbst im Gewand eines Bischofs. Und damit hat man auch so ein bisschen dem Konstanzer Bischof der Zeit, mit dem man im Clinch lag, den Wind aus den Segeln genommen, ein bisschen so die Machtposition weggenommen. Der hat nämlich immer wieder versucht, seine Machtposition über Einsiedeln zu sichern, sich die Einnahmen auch zu sichern. Und dem hat man quasi jetzt einen Riegel vorgeschoben, indem man gesagt hat, es war nicht der Konstanzer Bischof, der diese Kapelle geweiht hat, sondern die ist durch Stellvertreter Gottes geweiht worden. Und das hat man dann noch unterstrichen, indem man eine Papstbulle als letzten Teil angefügt hat. Eine Bulle von Papst Leo dem 8. aus angeblich dem 10. Jahrhundert, die das alles nochmal bestätigt und diesen Engelweihbericht auch beglaubigt. Da ist allerdings der Verdacht sehr naheliegend, um nicht zu sagen, es ist inzwischen ziemlich sicher, dass es eine Fälschung ist, die wiederum auf die Reichenau hindeutet.
Die ja durchaus bekannt war für ihre Fälscherwerkstatt, also insofern, ja, naheliegend fast schon.
Und diese Art der Verbreitung, also dieser Dreiklang sozusagen aus Meinrad, Engelweihe und Papstbulle, ob jetzt gefälscht oder nicht, die hat sich ziemlich lange gehalten. Die ist auch zur 500-Jahr-Feier dann in den 1460ern nochmal ganz neu verteilt worden, verbreitet worden, als Druck, allerdings noch nicht mit beweglichen Lettern, sondern als sogenanntes Blockbuch mit ganz vielen Holzschnittbildern, also zugänglich für eine sehr große Masse an Menschen, an Pilgern vor allen Dingen. Also hier wieder, um die Wallfahrt einerseits anzukurbeln, um gleichzeitig durch die Wallfahrt aber auch nochmal ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen. Denn das hat in Einsiedeln irgendwie immer gefehlt. Also da hat man sich immer wieder bemüht. Und da taucht, wie gesagt, immer wieder der Meinrad auf. Und gerade in diesem Dreiklang ist Meinrad dann eben wirklich auch so eine Art Motor geworden für die Wallfahrt.
Um nochmal einen Begriff auch zu klären, du hattest jetzt schon mehrfach von Wallfahrt gesprochen und das erscheint jetzt auch so, wie du es beschrieben hast, immer so als ein Event, eine Veranstaltung daherzukommen, wobei man ja auch sagen könnte, ja, die Gebeine von Meinrad oder auch von anderen Heiligen, die sind ja das ganze Jahr an dem jeweiligen Ort, also könnten auch theoretisch immer Pilger vorbeikommen. Was hat es nun da mit diesen Wallfahrten konkret auf sich?
Also grundsätzlich kann man eine Wallfahrt eigentlich immer zu einem bestimmten Ort machen. Der Ort muss halt einem oder einer Heiligen geweiht sein, sei es durch ein Wunder, was sich dort zum Beispiel ereignet hat, ein Mirakel oder aber die Aufbewahrung der Gebeine, was du angedeutet hast, durch die Reliquien. Und im speziellen Fall von Einsiedeln gibt es halt mit der Engelweihe einen Stichtag jedes Jahr, an dem sich das besonders anbietet, eben dorthin aufzubrechen. Das heißt aber nicht, dass nicht über das ganze Jahr verteilt da Pilger eben hingewandert sind. Und für Einsiedeln, wie gesagt, ist es eben der Moment, an dem die Engelweihe verortet wird. Wenn das dann auch noch ein Jubiläumsjahr ist, dann bietet sich das noch mehr an und wird dann auch von Einsiedeln vom Kloster entsprechend vermarktet, um noch mehr Leute auf einmal anzuziehen.
Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass man die Glaubensperspektive bei der Heiligenverehrung nicht außer Acht lassen kann und sollte. Also das ist für das Mittelalter nicht überzubetonen, aber ich finde, dass gerade der Heiligenkult rund um den Meinrad schon auch zeigt, wie es ja weltliche Dimensionen hat oder wie dieser Kult ja überhaupt erst aufgebaut wird, weil ein konkretes Bedürfnis im Diesseits, blöd gesagt, vorliegt. Also die Meinratsbieter, die dann in dem Zuge entsteht, dass diese Meinratsklause wieder begründet wird, die Überführung der Meinratsgebeine aus Reichenau nach Einsiedeln, nachdem das Kloster Einsiedeln abgebrannt ist und dadurch auch hier wieder ein konkretes Bedürfnis da war, den Klostergründer quasi wieder an den Ort seines Wirkens zurückzuholen. Und also, dass ein Heiligenkult nicht einfach entsteht, weil ein Heiliger wundervoll bringt oder es vielleicht auch von ihm erwartet wird, sondern dass das schon sehr, sehr früh auch mit einer Notwendigkeit von Kommunikation zusammenhängt oder weil auch gewisse Bestrebungen dahinter stehen.
Und dann eben die Verbindung auch noch mit Einsiedeln und dem Privileg, das Einsiedeln sich aneignen wollte, Ablass zu erteilen. Da kommt nämlich dann eben Meinrad auch nochmal ins Spiel. Und gerade bei dieser Engelweihfeier, die ich erwähnt habe in den 1460ern, hat diese Strategie bis zu 130.000 Pilger laut der Konstanzer Chronik nach Einsiedeln geführt. Also das ist tatsächlich aufgegangen, dass man da Leute angelockt hat. Und ja, Pilger bedeuten halt tatsächlich auch immer Geld in den Kassen. Natürlich von den Orten drumherum, angefangen bei den Fährmännern, die die Leute von A nach B bringen müssen, den Gasthäusern, bis dann natürlich hin zum Kloster selber. Also das ist tatsächlich echt eine ziemliche Leistung und gleichzeitig auch eine ziemliche Instrumentalisierung von Meinrad als Heiligem.
Da muss man sich auch an dieser Stelle, glaube ich, wirklich mal vor Augen führen, dass wir schon darüber gesprochen haben, dass die Anfänge dieses heiligen Kultes, wenn man den so mit der ersten Vita fassen möchte, schon 500 Jahre zurückliegen. Und wir haben jetzt verschiedene Kommunikationsformen und Anlässe schon thematisiert. Aber es war ja nicht nur so, dass in diesen 500 Jahren stetig Meinrad oder auch die Engelweihe kommuniziert worden ist, um Pilger anzulocken, sondern man hat ja auch, ja, sich dem Zeitgeist, glaube ich, ein wenig angepasst, um da immer auch im modernen Marketing-Sprech das Zielpublikum zu erreichen.
Genau, man hat nämlich letztendlich das aufgegriffen, was schon kursiert ist, und hat das wieder in eine feste schriftliche Form gebracht. Das heißt also, es gab Volkslegenden natürlich von Meinrad, die kursiert sind, die seine doch recht sparsame und recht nüchterne Vita dann ausgeschmückt haben und mit, ja, Wundern versehen haben. Es kam eine Heimsuchung durch Dämonen hinzu. Also denen widersteht Meinrad dann, wie das sich für einen guten Heiligen gehört. Oder es gibt eine Engelserscheinung vor seinem Tod. Er wird quasi gewarnt. Und in der Richtung gibt's eben einiges. Es kommen auch narrativ dann Dialoge dazu und überhaupt so Erzählelemente werden deutlich mehr, und es gibt auch noch eine Patengeschichte. Also es werden einfach so kleinere Anekdoten quasi aus seinem Leben noch ergänzt, die seine Vita dann dadurch natürlich auch ein bisschen spannender und besser zu erzählen machen. Und das ist letztendlich dem Zeitgeist des 14. Jahrhunderts geschuldet. Da gilt das eigentlich für sämtliche heiligen Legenden, und die kommen auch mehr oder weniger sehr ähnlich dadurch daher.
Insofern ist gewissermaßen fraglich, ob Meinrad auf der Reichenau selbst ohne ein Zuwirken von außen ein Heiliger geworden wäre oder zumindest eine Verehrung als solcher erfahren hätte. Denn ich hatte vorhin schon mal angemerkt, Pirmin war nicht da, das mit Gerold hat auch nicht so wirklich funktioniert oder wurde nicht weiterverfolgt. Es könnte damit zusammenhängen, dass es nicht weiterverfolgt wurde, dass die Reichenau im frühen 9. Jahrhundert eine durchaus auch stattliche Bandbreite von international renommierten Reliquien erhalten hat, wenn man das so fassen kann. Also da kam der heilige Valens, der sich später als der Evangelist Markus entpuppte, sowie zahlreiche weitere Reliquien. Im frühen 10. Jahrhundert kam dann auch noch die Heiligblut-Reliquie hinzu. Also auf der Reichenau selbst war womöglich gar kein Bedürfnis da, einen ihrer Mitbrüder mit einem etwas zu diskutierenden Martyrium, sage ich mal, in einen solchen Heiligenstatus zu heben oder ihm einen Kult zu widmen. Wobei man doch auch sagen muss, dass zum Beispiel es eine Meinratskapelle dann letztendlich auf der Reichenau gab und wir so vereinzelte Indizien finden, dass er jetzt auch vielleicht nicht so der 0815 verstorbene Mönch war. Also irgendwas schwang da schon so mit. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass ohne das Kloster Einsiedeln er nicht in diesen Rang gekommen wäre. Und das hatte ich vorhin versucht, so ein bisschen in Worte zu fassen. Also es braucht auf jeden Fall noch diese Rahmenbedingungen eines heiligen Kultes, die noch von den Lebenden geschaffen werden müssen und auch einen bewussten Willen, dies zu tun. Und dann haben wir eben verschiedene Elemente von dem, was wir jetzt zuletzt besprochen haben, sei es die Anwesenheit der Reliquien, eine Heiligenvita samt Wunderbericht, aber dann auch, das hattest du mit der Engelweih Legende schön aufgegriffen, dass es dann auch notwendig ist, das immer wieder auch aufzufrischen. Und das hattest du zusammen mit René Wetzel ja auch auf der Tagung und dann in dem dazugehörigen Artikel schön gezeigt. Das zieht sich im Falle des Klosters Einsiedeln dann wirklich bis weit in die Neuzeit hinein, weil man dieses Blogbuch druckt. Man greift das aber auch in weiteren Publikationen immer, immer wieder auf und befeuert so gesehen dann auch damit ja doch auch diese sehr gewollten Pilgerströme, die eine gewisse Art von Tourismus ja auch dann doch darstellen. Also oder zumindest ähnliche Mechaniken bedienen. Das hattest du mit dem Fährmeister zum Beispiel angesprochen. Es spült eben nicht nur Geld in die Kasse der Kirche, was da immer so der so böse unterstellt wird, sondern führt halt auch zu vielen Nebenaufgaben, die so insgesamt die Wirtschaft einfach ankurbeln.
Ja, und das Spannende bei Meinrad ist eben, dass er uns heute vielleicht tatsächlich nicht mehr so bekannt ist, er es aber geschafft hat, durch die Bedeutung, die er für Einsiedeln hatte, nie so wirklich in Vergessenheit zu geraten. Also er wurde auch im 17. Jahrhundert immer noch in Drucken weiter verbreitet. Und als man dann im 19. Jahrhundert das Mittelalter wieder entdeckt hat, wurden auch weiter Gedichte, Theaterstücke und Erzählungen um seine Person verbreitet, bis hinein ins Jahr 1931, wo eine Neufassung des Meinratslebens in Umlauf gebracht wurde. Also erst dann setzt so nach und nach bei uns, würde ich sagen, so ein Vergessen ein, aber bis dahin ist es wirklich ein Heiliger, der zumindest im Bodenseeraum durchaus einige Bekanntheit bewahren konnte.
Er ist damit in seinem Ursprung ein vielleicht zunächst etwas ungewöhnlicher Heiliger, aber was dann zumindest seinen Kult angeht, sind das viele Versatzstücke, die wir auch an anderer Stelle wiederfinden. Insofern fanden wir es an dieser Stelle mal ganz interessant, über einen Heiligen von der Reichenau zu sprechen, der sonst nicht so im Fokus steht, eben weil er heute zumindest da konkret auf der Klosterinsel nicht mehr so präsent ist oder zumindest nicht zu den Hauptheiligen und auch nicht zu den Patronen der Kirche gehört.
Die Meinratskapelle, die du angesprochen hast, die existiert ja auch leider nicht mehr.
Ja, vollkommen richtig. Aber ich denke, dass man insofern dann einen ganz guten Eindruck davon bekommen hat, was Heilige und Heiligenkult im Mittelalter bedeuten kann. Und wenn ihr euch für die weiteren Heiligen der Reichenau interessiert, dann lohnt es sich auf jeden Fall, wie gesagt, direkt selbst an den Bodensee zu kommen. Also da könnt ihr vieles auf der Insel Reichenau selbst erleben oder eben auch in der großen Landesausstellung, die in Konstanz gezeigt wird. Da kann das dann entsprechend noch vertieft werden. Und an dieser Stelle darf ich mich ganz herzlich bei dir, Katharina, bedanken, dass du uns heute den Meinrad vorgestellt hast.
Ja, sehr gerne. War mir eine Freude.
Wenn ihr da draußen nun Interesse habt an der großen Landesausstellung, dann kennt ihr es bereits. Schaut gerne auf unsere Ausstellungswebseite vorbei, die wir euch in den Shownotes verlinken. Da findet ihr alle aktuellen Informationen zur Landesausstellung und auch alles, was dann für die Planung eures Besuchs notwendig ist. Ihr könnt dem Badischen Landesmuseum auch auf Social Media folgen. Da sind wir auf Facebook und auf Instagram zu finden. Auch die Links geben wir euch natürlich mit in die Shownotes. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr darüber hinaus Lust habt auf Geschichtspodcasts, dann ist das sicherlich eine Option, aber auch in alte Folgen nochmal reinzuhören. Oder auch bei Epochentrotter vorbeizuschauen, dem Podcast von Katharina und mir. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.